Der Hintergrund des Ganzen ist ja, dass man transparent macht, welche Plattform, welche Quelle, welcher Anbieter welche Daten verwendet.
Let's Talk About Social, der Podcast für digitales Marketing und Social Media.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Let's Talk About Social. Wir waren etwas Abstinenz. Mussten ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen ausruhen, ein bisschen sich ums Business kümmern. Jetzt mal wieder zurück. Heute haben wir vier spannende Themen, wie das EuGH das Tracking in Deutschland zerstört, ob TikTok auf dem deutschen Markt angekommen ist, ist WhatsApp Business jetzt unbrauchbar mit der neuen API und warum steigen alle bei Facebook Libra aus? Darüber wollen wir heute sprechen, jetzt aber erstmal die News. Die News. TikTok zieht an. Mit 6,9 Millionen TikTok-Downloads in Deutschland im Jahr 2019 ist die Plattform für Teenager nicht zu ignorieren. Marken wie BMW oder Otto machen erste Tests auf der Plattform. Auch bekannte Persönlichkeiten haben den Trend erkannt und werden aktiv, wie zum Beispiel Lena Meyer-Landrut. Let's talk about Facebook. Facebook hat eine Kampagne zum Thema mentale Gesundheit gestartet. Nutzer sollen unter anderem durch Sticker leichter über Themen wie Einsamkeit oder Depression mit ihren Freunden reden können. In Zusammenarbeit mit der WHO möchte Facebook jeden animieren, auch für Freunde in Not da zu sein. Mozilla sagt, du kommst hier nicht rein. Der Browseranbieter hat ein neues Feature im Juli auf den Markt gebracht und ermöglicht eine erweiterte Sicherheit vor ungewolltem Tracking. Laut TechCrunch wurden bisher 450 Milliarden Tracking-Anfragen von Drittanbietern geblockt. Ob Nutzer sich wirklich für die Sicherheit ihrer Daten interessieren, bleibt abzuwarten. Firefox setzt sich auf jeden Fall stark für dieses Thema ein. Wie immer sind alle News in den Shownotes verlinkt.
Hallo Chris, wie geht's dir?
Grüß dich Erik, ich bin gut erholt, mir geht's gut. Wie ist bei dir?
Auch sehr gut, viel zu tun gerade und der Herbst rafft so einige mit Erkältungen dahin.
Ist verrückt, ne? Ich bin auch erkältet gewesen oder wenn ich huste, muss ich mich jetzt schon entschuldigen, das kann tatsächlich noch ein bisschen passieren. Ich bin über den Berg, aber die Nachwirkungen halten noch an.
Okay, ich bin bisher noch verschont geblieben, mal schauen, wie lange es dauert.
Du hebst es ja bis kurz vor Weihnachten auf.
Ich hoffe nicht. Ja, Chris, es gab eine Entscheidung vom Europäischen Gesetzeshof, der dazu führt, dass einiges Tracking nicht mehr so erlaubt ist, wie es bisher noch war. Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Sätze zu sagen, was diese Gerichtsentscheidung denn für Folgen hatte, was Cookies und Tracking angeht?
Das ist echt heftig, ne? Also man entscheidet sich dann vielleicht doch irgendwie mal in Urlaub zu fahren. Und denkt sich nichts Böses, denkt sich, ey, 10 Tage, was kann da schon passieren, ne? Und dann plötzlich sitzt du am Flughafen wieder auf dem Weg nach Hause und stellst fest, dass der EuGH mehr oder weniger das Tracking in seiner bisherigen Form abgeschafft hat. Das ist schon ganz schön krass. Also kurz, um es zusammenzufassen, der Europäische Gerichtshof hat am, ich glaube, 2. Oktober entschieden, dass die Cookie-Banner, die ja bisher eigentlich auf den Seiten ausreichten, oder zumindest war es eine rechtliche Grauzone, weil es brauchte der Nutzer nur informiert werden, dass die Webseite, die er besucht, Cookies verwendet, um das Nutzerverhalten zu analysieren. Das ist jetzt unzulässig. Cookie-Banner müssen in Zukunft nicht nur den Nutzer detailliert darüber informieren, wie die Daten an Dritte weitergegeben werden, sondern sie dürfen auch nicht mehr vorausgefüllt sein. Und das bedeutet auch, die implizite Zustimmung zu Cookies allein durch die Verwendung von Webseiten ist ja damit unrechtmäßig. Das ist insofern extrem spannend, weil wir natürlich ja auch super viel mit dem Facebook-Pixel und mit Google Analytics und so weiter arbeiten. Und da ist es natürlich insbesondere wichtig, Nutzerverhalten zu registrieren, von Benutzern, die zum Beispiel noch keine Kunden sind oder die zum ersten Mal auf die Website kommen oder. Und die meisten interagieren halt mit dem Cookie-Banner jetzt nicht großartig, sondern sehen halt, ja, okay, der ist da und bewegen sich halt über die Website. Und da ist es natürlich spannend für Werbetreibende zu sehen, welche Produkte schauen sie sich an oder welche Seiten schauen sie sich an, wo verharren sie am längsten, welche Blogposts lesen sie, ladida. All diese Bewegungen, all diese Informationen, insbesondere eben über den Facebook- Pixel laufen halt über Cookies, einfach damit über verschiedene Seitenaufrufe hinweg gespeichert werden kann, wer dieser Nutzer ist, wo er herkommt, was er macht und so weiter. Und das funktioniert eben in der Form nicht. Das heißt, um einen Nutzer zu erfassen und um das Verhalten analysieren zu können, muss man in Zukunft im Cookie-Banner halt erstmal die Zustimmung vom Kunden oder vom User erfragen. Und muss anschließend und kann anschließend eben, vorausgesetzt der Nutzer stimmt der Verwendung von seinen Daten für Marketing-Cookies wie Facebook-Pixel zu, dann kann man eben mit diesen Daten arbeiten. Das hat tatsächlich für uns, wie gesagt, ich bin ja eine ganze Weile raus gewesen und als ich eben wieder in die Firma kam, hat es tatsächlich Auswirkungen gehabt. Also wir haben an verschiedenen Stellen eben gesehen, dass tatsächlich da signifikante Datenbestände verschwinden. Und haben jetzt ein paar, ich sag mal, Learnings daraus gezogen, werden darauf eben auf auch entsprechend reagieren, weil diese Daten sind natürlich, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, einfach Gold wert für Werbetreibende. Aber mich würde mal interessieren, bevor wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, habt ihr es gemerkt? Ist es bei euch, hat es irgendwas verändert? Beziehungsweise, wo bist du gewesen, als du es gelesen hast?
Ich war auf dem Weg zur Arbeit und hab's gelesen. Für uns hat es Jein etwas verändert. Ich glaube, weil wir bei den aktuellen Projekten, also unsere sind ja immer etwas eher, ich sag mal, für einen bestimmten Zeitraum und danach enden die Projekte eigentlich und damit sterben dann auch die Webseiten aus. Deswegen haben wir, also wir haben es jetzt nicht so massiv gespürt tatsächlich, wie du es bezeichnest. Es kann daran liegen, dass die aktuellen Projekte, die wir haben, eher eine ältere Zuschauerschaft anzieht oder eher ein älteres Publikum anspricht, was eventuell diese ganzen Automationen, die ja auch jetzt möglich sind, um das automatisch zu sagen, ich will nicht getrackt werden, was das sofort abschaltet. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum wir es nicht so massiv gespürt haben, wie ihr. Vielleicht, weil wir aktuell auch haben wir aktuell einen Kunden mit einem E-Commerce-Shop? Ich glaube nicht.
Hat es dich denn als Privatperson getroffen? Also hast du irgendwie gesehen, dass sich auf Webseiten, die du häufig benutzt, irgendwas verändert oder bist du anders mit Cookies umgegangen? Also wir sehen ja Cookie-Banner auch auf allen möglichen Seiten jetzt, wenn wir privat im Internet unterwegs sind. Hat sich da irgendwas bei dir getan?
Ich habe jetzt noch keine Webseite, die ich häufig besuche, gesehen, dass die irgendeinen anderen Cookie-Banner verwenden, weil die meisten, die ich frequentiere, hatten schon die ganze Zeit völlig aufwendige, damals noch gefühlt übertriebene Cookie-Banner, die auch jedes Mal aufpoppen, weil das ist ja mit, glaube ich, jetzt auch verboten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du speicherst, dass jemand okay gesagt hat. Ne? Du musst jedes Mal die Einwilligung.
Ja, du kannst halt den Cookie-Banner nur auf einer Seite zeigen, wenn du nur auf einer Seite die Cookies benutzt. Also es geht ja auch. Ja.
Okay, verstehe. Ja. Genau, also die meisten so Newsportale hatten ja schon massiv aufwendige Cookie-Banner. Für mich ist so ein bisschen die Frage, also ich sag mal so, ne, Marketing muss sich immer an dem orientieren, was technisch möglich ist. So. Ist es jetzt ein Vorteil für die Leute, dass man personalisierte Werbung sieht oder nicht? Das kann jeder für sich irgendwie beantworten und sehen. Ich find's halt ein bisschen schade, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt zu sagen, für mich ist okay, track die Daten, also browserbasiert, ne, dass man einfach sagt, ich sag meinem Browser, welche Daten ich freigeben möchte und der klickt einfach die ganzen Cookie-Banner für mich weg.
Ah, da gibt's also bestimmt eine Browser-Extension für.
Bestimmt, wahrscheinlich muss ich dazu nur noch mehr suchen, aber das ist so diese Browser-Extension. Früher gab es mal das Gerücht, Facebook will einen Browser ins Leben rufen. Und mittlerweile bin ich persönlich an dem Punkt, wo ich sage, wäre jetzt, glaube ich, nicht die schlechteste Idee, wenn irgend so ein Portal oder eben auch Google einfach sagt, hey, was willst, also einfach ein Pop-up kommt, hey, was willst du erlauben, dass das, okay, die Daten, Standortdaten, ja, nein. Und dann macht das der Browser für mich im Hintergrund und nimmt einfach meine Einstellung, so wie eben bei Facebook auch, ich habe meine Sicherheitseinstellung einmal bearbeitet und dann muss ich das nicht ständig wieder neu machen.
Naja, auf Facebook als einzelne Plattform. Die Herausforderung hier ist ja, dass wir über mehrere Plattformen übergreifend reden. Und das ist natürlich allein dadurch schon schwierig, dass unterschiedliche Plattformen unterschiedliche Cookie-Banner verwenden oder unterschiedliche Cookie-Banner halt andere Ansätze haben. Also die einen zeigen zum Beispiel die Berechtigung erst und dann okay, oder du musst eben bestimmte Dinge lesen oder musst vorher noch eine Checkbox anklicken oder. Das macht es natürlich extrem heterogen und dann schwer, da uniform drauf zu reagieren.
Also was dieses Gerichtsurteil geschaffen hat, ist natürlich für viele, die so Tricks verwenden, erstmal eine Hürde.
Also was meinst du mit Tricks?
Mit Tricks im Sinne, also Leute, die das total ausbeuten, dass manche Rechner oder manche Internetnutzer einfach völlig ungesichert durchs Internet surfen und da irgendwie alle Daten raushauen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ich glaube, dem wurde jetzt so ein bisschen vorgegriffen. Aber alle haben sich jetzt schon so an das Cookie-Banner gewöhnt, dass man da okay drücken muss. Die Leute drücken es einfach nur noch weg. Also keiner liest mehr irgendwas da.
Ah. Also ist sicherlich
die Masse ein kleiner Teil.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Die Masse der Bevölkerung, glaube ich, auch interessiert das tatsächlich überhaupt nicht.
Also wenn ich die Seite kenne und da irgendwie ein Vertrauen zu habe, dann drücke ich da einfach okay. Fertig.
Was ich beobachtet habe, seit diesen Artikel oder von diese Informationen zum ersten Mal bekommen habe und mich eben einfach auch auf verschiedenen Websites umgucke, ist ich habe so ein bisschen untersucht oder überlegt, wie ich mit Cookie-Bannern interagiere. Und generell teile ich deine Einstellung, die Masse klickt das wahrscheinlich weg. Bei mir ist es häufig so, dass ich mir eben diese Cookie-Banner angucke und dass ich sie zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich mich auf der Seite jetzt nicht großartig eben aufhalte, dann entweder ich kann sie ignorieren, wenn sie nichts Wichtiges irgendwie überdecken, oder wenn sie irgendwas Wichtiges überdecken, dann mache ich halt einen Rechtsklick drauf, öffne den, also im Browser kann man dann Rechtsklick und sich den Quellcode anzeigen lassen, und dann kann man das Element einfach aus der Seite löschen. Und dann ist es halt einfach in der aktuellen Browser-Session weg. Aber das ist natürlich für die meisten einfach auch mega, mega umständlich und nervig. Ja. Jetzt kommt's, aber pass auf, das funktioniert, also das mache ich nur bei Cookie-Bannern, die am unteren oder am oberen Bildschirmrand kleben. Allerdings klicke ich tatsächlich relativ bedenkenlos und wirklich auch ohne auch nur eine Sekunde einen Gedanken daran zu verschwenden, klicke ich einfach auf OK bei den Cookie-Bannern, die mitten auf der Seite sind und zum Beispiel einen großen Teil überdecken. Weißt du, wie bei Presseportalen oder Zeitschriften, wo du dann drauf gehst, wo dann irgendwie steht, diese Seite finanziert sich durch Werbeeinnahmen, bitte schalte deinen Adblocker aus und aktualisiere diese Seite, damit du die Inhalte sehen kannst. Das kotzt einen halt an, ne? Dann deaktivierst du deinen Adblocker und dann aktualisierst du die Seite und dann kannst du die Inhalte endlich sehen. Und mit Cookie-Bannern ist es tatsächlich genauso. Wenn die Cookie-Banner genauso nervig sind wie diese bitte schalte deinen Adblocker aus Warnung, dann klicke ich die einfach weg, damit er verschwindet, damit ich so schnell wie möglich den Seiteninhalt sehen kann. Da mache ich mir halt nicht die Mühe, noch großartig irgendwie drauf zu reagieren, weil ich so genervt davon, also ohne aktiv darüber nachzudenken, ich bin unbewusst so genervt davon, dass dieser Cookie-Banner da ist und will einfach nur auf diesen Inhalt zugreifen und klicke das weg. Und tatsächlich ist meine, und da hätte ich gern dein Feedback zu, meine Hypothese ist, dass mehr von den Cookie-Bannern, die momentan am unteren und oberen Bildschirmrand kleben, in die Mitte rutschen werden, weil ich tatsächlich glaube, dass diese Pop-Ups, ich habe leider noch keine Daten, die das belegen, aber ich glaube fest, dass diese Pop-Ups, die in der Mitte der Seite sind und großflächig Inhalte überdecken, dass die mehr von Nutzern weggeklickt werden, als die, die ja also gar nicht auffallen oder kaum stören. Was meinst du?
Also ich glaube auch, also aktuell ist das Verhalten ja noch, sagen wir mal, wenn man jetzt für neuen Inhalt, ich komme von irgendwo, von Google, irgendeinem Newsletter, klick da drauf, komme auf die Website. Das heißt, ich will diesen Inhalt ja schon haben und beschäftige, das sind dann alles nur Hürden, die ich wegklicke mit okay und das so wegklicke.
Ja.
Ich habe jetzt für mich so selber auch so ein Verhalten, also ich versuche es mir noch mehr anzutrainieren. Aber zum Beispiel Google Chrome ist für mich so der Browser, der mich komplett exploitet, was meine Daten angeht. Und bei Firefox gehe ich halt hin und Bankgeschäfte und sowas mache ich halt da mit allem.
Ach, ehrlich? Da hast du extra Browser für unterschiedliche Zwecke sozusagen.
Genau, und da ist dann halt im Privacy-Modus. Also früher hatte ich mal den Tor-Browser installiert. Der ist schon super und blockt auch wirklich alles, aber der blockt eben auch alles. Also das macht es dann zum Teil wirklich auch schwer, da einige Sachen zu nutzen. Genau, deswegen ist so ein bisschen, das ist mein Trendverhalten. weil ich halt, ja, bei Banksachen und so versuche ich halt ein bisschen vorsichtiger zu sein, wobei ich nicht so sicher weiß, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht im Endeffekt. Wenn jemand auf deinem System ist, ist er auf deinem System. Aber also ich habe eher die Theorie, ich glaube, das wird die Leute irgendwann so nerven. Also die Leute werden nicht aufhören, die Webseiten zu benutzen. Aber
sondern das Internet. Sie werden aufhören, das Internet zu benutzen.
Nee, ich glaube, es wird irgendein Unternehmen, irgendein Startup wird jetzt irgendwann mal irgendwas rausbringen, was so dieses automatisierte, okay, ihr dürft meine Daten verwenden, macht. Egal, was du installierst. Und eventuell bringt es Google raus und sagt dann, musst du auf deiner Webseite einen bestimmten Code installieren, der automatisch sich an das Google Add-on oder an den Google Browser anknüpft und dann passt es und dann geht's weiter.
Ah, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das nicht irgendwie blockiert oder boykottiert wird, weil der Hintergrund des Ganzen ist ja genau, dass man transparent macht, welche Plattform, welche Quelle, welcher Anbieter welche Daten verwendet und was damit tatsächlich passiert. Also es ist teilweise einfach extrem intransparent, weil während du halt vollkommen einverstanden damit bist, dass irgendwie alle deine, keine Ahnung, irgendwie deine E-Mail-Adresse oder sowas benutzen, ist es dir zum Beispiel halt nicht so lieb, wenn alle deine Telefonnummer benutzen. Oder während es zum Beispiel in Ordnung ist, dass verschiedene Shops oder E-Commerce-Businesses auf deine Facebook-Daten zugreifen können, um dir personalisierte Werbung zuzuschicken, ist es dir möglicherweise halt nicht so lieb, wenn du auf irgendwelchen Erotikportalen unterwegs bist und du eben plötzlich in deiner Facebook-Timeline irgendwelche, obwohl, also geht ja nicht ohne weiteres, aber irgendwelche unangenehmen Produkte angezeigt bekommst, die dich möglicherweise in Erklärungsnot bringen. Also ich denke, der Fokus wird schon noch irgendwie immer sein, diese Transparenz an den Endverbraucher zu bringen, auch wenn das für den Endverbraucher bedeutet, dass es die gesamte User Experience irgendwie des Internets im weitesten Sinne weniger intuitiv oder weniger einfach macht, ne, sondern einfach noch ein bisschen überladener.
Genau, aber da steckt für mich eine Diskrepanz zwischen Gesetzgebung und Realität. Die Realität ist, man will das Internet nutzen und man will da einfach, man will zu seinem Inhalt. Das ist auch einfach im Moment das gelernte Verhalten. Ich finde es okay zu sagen, oder ich glaube, es ist in der Realität auch gewünscht, dass man mal gucken kann, was haben die denn eigentlich alles von mir und was soll denn das? Oder was machen die denn damit? Das funktioniert schon. Aber im wirklichen Benutzen drücken die Leute einfach okay. Und ob da jetzt drin stand, hey, wir nutzen nichts und wir sind das fairste Unternehmen, oder ob da drin steht, wir ziehen alle Daten, die dein Browser irgendwie in irgendwelchen Winkeln, Cookies, irgendwas, also, und nutzen das alles und senden das an Dritte. Das könnte da auch drin stehen und jemand würde okay drücken.
Absolut. Ich glaube aber, die, also du besuchst ja nicht am Tag 40 neue Websites. Sondern du besuchst halt irgendwie in der Regel deine gängigen Portale. Da akzeptierst du dann, dass die tracken oder halt nicht. Und dann bist du die Meldung ja los. Oder halt nicht. Aber du triffst diese Entscheidung ja aktiv. Und danach bist du in der Regel eigentlich immer auf denselben Seiten unterwegs. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal ausnahmsweise irgendeine neue Website öffnest, naja, dann musst du halt wieder zustimmen. Aber ja, weiß ich nicht, findest du, dass es so ein Unterschied irgendwie von, also ist die Diskrepanz so groß zwischen Gesetzgebung und Realität? Ich weiß nicht, ich glaub tatsächlich gar nicht, dass es so super inconvenient ist. Ich denke tatsächlich, die am meisten hier verlieren, sind einfach die diese Daten bisher benutzt haben, um irgendwelche Werbekampagnen zu optimieren.
Auf jeden Fall, gar keine Frage. Also die, ne, dass man jetzt eigentlich Facebook-Tracking oder Pixel-Tracking nicht machen kann, außer es wird explizit zugestimmt, was für viele, gerade so kleinere Unternehmen, glaube ich, das war vorher so einfach, das zu integrieren und jetzt ist es so kompliziert, das umzusetzen, ist für kleine Unternehmen, die vielleicht mutig waren und sagen, komm, wir probieren es mal, die sagen jetzt, okay, gut, nee, wir schalten das wieder ab, das ist mir zu kompliziert, wie was ich da jetzt machen muss und dann potenziell von irgendwem verklagt zu werden, die Chance ist natürlich enorm hoch, ne? Also das haben ja auch einige prophezeit, jetzt kommen mit diesem Urteil kommt die Klagewelle, weil halt alle jetzt heiß geworden sind oder jetzt einen Gerichtsbeschluss haben in der Hand und loslegen können. Also Ich glaube, die Leute oder die meisten interessiert es nicht, was mit den Daten passiert oder wissen auch gar nicht, was das für Daten sind. Selbst wenn da steht, ja, wir können ihre Session-Data tracken, das weiß kein Mensch, was das ist.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das ist also sagen wir mal so, werbemarketingmäßig ist eine gute Zeit für Browser wie Firefox oder so, die sich Sicherheit groß auf die Fahne schreiben. Die können jetzt, glaube ich, noch mal punkten. Und also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und ob dann nicht alle einfach, alle tracken weiter und die Leute drücken halt die ganzen Pop-ups mit okay dann weg. Und dann läuft es
wieder. Möglicherweise, ja. Ja, also mich würde tatsächlich interessieren, und da wird es sicherlich in den nächsten Wochen noch Artikel zu geben, wenn es das nicht sogar schon gibt, ob man denn Muster beobachten kann zwischen Cookie-Bannern, die eben als Pop-up in der Mitte der Seite auftauchen, und Cookie-Bannern, die im unteren Bereich der Seite auftauchen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, solche Tests mal durchzuführen und in Zustimmung oder in Absprache mit unseren Kunden gegebenenfalls halt auch in den einen oder anderen Shop mal zu integrieren. Denn ich glaube tatsächlich, dass man allein mit der Platzierung und mit der Aufbereitung von diesen Bannern tatsächlich schon relativ viel machen kann. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das Dark Patterns sind ob das soweit okay ist. Mich würde einfach wirklich generell einfach, also die Frage interessieren, hat das Format dieser Banner und dieser Zustimmungsparameter einen Einfluss darauf, welche Daten preisgegeben werden und auf welche Daten man halt verzichten muss. Ja. Aber
also ich bin gespannt auf euren Test, aber ich glaube ernsthaft, wenn es ein Pop-up ist, drücken die Leute okay, wenn es unten ist, drücken sie nicht okay.
Ja, ja, das ist auch meine Hypothese, genau.
Ja. Okay. Eine große Neuerung auf dem deutschen Markt, der wir uns stellen müssen im Marketing. Viele Marketing-Gurus haben es ja immer prophezeit, die goldenen Zeiten werden auch wieder aufhören mit Facebook. Das ist sicherlich jetzt mal eine kleine Hürde, die man überwinden muss. Eine weitere Neuerung, die Schlagzeilen gemacht hat aktuell, weil unter anderem eine deutsche Werbeagentur, ich konnte leider den Namen aktuell nicht finden, damit sehr erfolgreich war, auf dieser Plattform Werbung zu schalten. TikTok etabliert sich langsam als neue heiße Social-Media-Plattform, die scheinbar ernst zu nehmen ist. Und eine deutsche Werbeagentur hat dort jetzt mit relativ wenig Werbebudget Milliarden Reichweiten erzielt. Ich meine, für die Kosmetikmarke MAC wurde dort Werbung geschalten. Genau. Und ist TikTok jetzt ernst zu nehmen? Wer sollte sich dafür interessieren? Warum ist TikTok so beliebt? Darüber wollen wir mal kurz sprechen. Erste Frage, Chris. Wie heißt dein TikTok-Profilname?
Boah, du, also ich hatte buchstäblich einen Berührungspunkt mit TikTok in meinem Leben. Und den habe ich dir zu verdanken. Das ist dieses künstliche Intelligenz spielt gegen sich selbst Verstecken-Video gewesen, was du mir zugeschickt hast. Mhm. Und zugegeben, es hat mich gut angeteasert. Also wenn es mehr von diesen Inhalten auf TikTok gibt, dann kann ich mir vorstellen, mir das möglicherweise auch zu installieren, weil das war schon ein ganz geiles Video. Aber ganz ehrlich, ich bin ja auch eher irgendwie derjenige, der im Hintergrund sitzt und sich irgendwelche Bewegungsdaten anguckt und am Ende dann eben versucht, die in den Kontext zu setzen, den ich von meinen Kollegen und Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern bekomme. Was ist der USP? Weißt du, was ich meine?
Okay, ich erzähle dir kurz.
Warum ist TikTok anders als der ganze andere Kram, den wir schon haben?
Ja, genau. Ich erzähle dir kurz meine Journey, weil wir werden jetzt tatsächlich für einen Kunden mal einen Case machen, einen Testcase und mal ausprobieren, ein paar Monate lang. Okay, wenn der da ist,
was? Ob ihr auch Milliarden Reichweiten erzielt?
Das ist ein guter Punkt. Da komme ich auch gleich noch drauf zu, warum das gar nicht so günstig ist, dort Werbung zu schalten. Also TikTok. Erstmal, TikTok ist eine, vielleicht mal ganz schnelle Einführung, ist eine chinesische Plattform. Die hat die Plattform Musical.ly aufgekauft und hat deswegen die starke DNA, ist immer noch Personen und vor allem junge Leute singen synchron zu Musik beziehungsweise machen zu bestimmter Musik bestimmte Interaktionen. Und das ist eine große Treibkraft. Also du hast immer irgendeinen Song und die Leute machen ein kreatives Video, wie sie mit dem Inhalt des Songs umgehen. Und das ist auch eine große Magie. Aber was unterscheidet TikTok von allen anderen Plattformen? TikTok hat, und das ist sehr ähnlich zu Snapchat, hat zwei Oberflächen. Die eine Oberfläche heißt für dich und die andere Oberfläche heißt folgst du. Und dieser für dich Bereich ist, dort wird für jeden auch unterschiedlich einfach Inhalt sofort zur Verfügung gestellt, durch den man durchscrollen kann. Der Inhalt ist immer Fullscreen, Hochkantformat und du schiebst einfach das immer nach oben das nächste. Die Videos sind so zwischen 15 Sekunden und 60 Sekunden lang, eben viel im Kontext Musik, aber auch andere Inhalte. Und die Magie ist wirklich, du installierst die App, du musst sie nicht mal installiert haben, du kannst sogar darauf zugreifen, ohne sie installiert zu haben, auf die Inhalte. Du startest die App und du kannst sofort loslegen. Du musst nichts einstellen. Die fragen nicht mal, willst du dein Profilbild anlegen und lade doch Inhalte hoch? Nichts. So, die starten einfach und du kannst durchscrollen. Und es hat einen unglaublichen Suchtfaktor, sich durch diesen Newsfeed von Leuten durchzuscrollen, die du nicht folgst, die du nicht kennst, und diese Inhalte zu konsumieren. Und mit der Zeit entdeckst du Inhalte, die dir gefallen, und der Algorithmus lernt natürlich immer mehr, okay, in welche Richtung interessierst du dich, wonach suchst du so und was schaust du viel. Ich habe jetzt meine guten 40 Stunden in der App verbracht und muss einfach sagen, die Magie der App ist im Gegensatz zu Facebook oder Instagram der unglaublich große Suchtfaktor von diesem sehr, sehr, sehr intelligenten Algorithmus auf der Für-Dich-Seite. Der Bereich folgst du ist dann ähnlich zu allen anderen. Du siehst halt die Inhalte, die andere Nutzer, denen du folgst, veröffentlicht haben und siehst sie auch in einer einigermaßen chronologischen Reihenfolge. Aber das ist tatsächlich etwas Interessantes, was mir aufgefallen ist. Man geht weniger in den folgst du Bereich als in den für dich Bereich. Also dieses Entdecken von Neuem macht einfach unglaublich Spaß. Und tatsächlich ist es so, dass wenn du die App mehrfach dann öffnest, du auch dann Inhalte von Personen, wo du schon mal geliked hast, auch wieder in diesem Für-Dich-Bereich siehst, obwohl du ihnen nicht folgst. Also was ich glaube, was vor allem auch junge Leute anzieht, ist dieser schnelle, unkomplizierte Konsum. Auch hier wieder hürdenfrei. Aktuell sehr wenig Werbung. Also nur wenn du die App öffnest, kriegst du eine Werbung. Und dann sind ein paar Sponsored Posts, wo man merkt, da haben die Influencer irgendwelche Inhalte eingekauft dazwischen. Aber ansonsten ist da nicht viel mit nerviger Werbung oder spammy Kontext, weil es viel darum geht zu entertainen. Das ist so TikTok in a nutshell.
Also tatsächlich, mich stresst die Beschreibung, muss ich ehrlich sagen. Ey, wenn ich mir vorstelle, dass ich da so einen endlosen Feed an Videoinhalten habe, also ich kann mir das total vorstellen, ich sehe den Use Case total. Aber mich stresst das, in einen unkontrollierten Feed, also semi-kontrollierten Feed an Content reinzugehen. Ich denke die ganze Zeit an den YouTube What's Popular Tab in der App. Wenn ich da reinklicke, dann klicke ich immer ganz schnell wieder raus, weil ich das alles furchtbar finde, was da drin ist.
Und das ist das Intelligente an dem Algorithmus. Du siehst auch Sachen von Leuten, die null Follower oder ein Follower haben und
noch die gar aber keinen wahrscheinlich like zu dir passen.
Genau. Mhm. Oder wo er denkt, hey, die sind aus deiner Region oder, also man weiß natürlich nichts über den Algorithmus, wie der das zusammenstellt. Und das ist dann manchmal auch Mist, was du da siehst, ne? Aber das Interessante ist dann doch dieser bunte Mischmasch an Content, der da ist. Also das ist, man kann es wirklich, es ist nicht total unverständlich. Es ist eigentlich total simpel, diese App zu nutzen. Also im Gegensatz zu Snapchat, wo viele noch oder auch heute noch sagen, ich verstehe einfach nicht, wie diese App funktioniert, selbst die es schon länger benutzen. TikTok ist total unkompliziert und einfach zu benutzen. Und das ist, glaube ich, es gibt halt sehr viel, ist so Meme-Culture. Also gibt sehr viel dadurch, dass viele nutzen eben dieselben Lieder, machen dazu bestimmte Sachen, die wiederholen dann andere Leute. Und dann wird diese Sachen, die die gemacht haben, wieder als neues Meme benutzt. Also das ist, man muss eine Weile reinkommen, damit man die Witze dann auch in seiner Tiefe versteht. Aber dadurch, dass sehr viele, es ist eher wie, oh, genau. Also der beste Vergleich, und das viele ziehen auch den Vergleich, ist Vine. Wer noch, Vine, oh ja, wurde ja später von Twitter dann
aufgenommen. Vine war so geil.
Genau. Und es ist genau wie Vine. Bloß längere Videos.
Und heruntergeladen. Aber das Video, was du mir geschickt hast, mit dieser künstlichen Intelligenz, wo zwei Parteien von Männchen gegeneinander miteinander Verstecken spielen, da war das war doch kein Musikvideo, da war doch keine, also da wurde irgendwas gesprochen im Hintergrund, oder nicht?
Genau. Mittlerweile tauchen dort eben auch alle möglichen Inhalte auf. Also es gibt zum Beispiel auch eine, ist absurd, aber ich habe dann einfach mal Folgen gedrückt, eine Kranfahrerin aus Amerika, die dann halt aus ihrem Leben im Kran oben erzählt. Und dann halt so, wie manchmal die Bauarbeiter sie unten vergessen oder unten bauen sie schon den Grill auf und sie sitzt noch oben drin und so, hey, nobody invited me. Also so, solche Inhalte sind dort natürlich sehr stark noch amerikanisch, ne, Riesenmarkt und so weiter. Aber du findest da auch ganz, einer ist zum Beispiel so ein IT-Security-Typ, der erklärt dir, wie du deinen Browser sicher einstellst. Und macht daraus Inhalte. Also es ist bunt gemischt, sehr nischisch. Ja, sehr viel Nischen-Content. Und und extrem hoher Suchtfaktor. Also muss man einfach sagen, man muss halt so ein bisschen Jugendkultur auch mögen. Sonst ist man natürlich voll genervt. Also es ist natürlich eine Plattform, die von Teenagern benutzt wird, wo Teenager-Themen wie Party, Verlieben, erstes Date, richtige Klamotten anziehen und so weiter gemacht werden. Aber es, dadurch, dass diese Abwechslung so enorm groß ist, also der Algorithmus halt nicht versteht, okay, du stehst auf Mountainbiken, Computer und Wein und dann siehst du nur noch Inhalte zu Alkohol, Fahrrädern und Outdoor-Sport, ist es extrem interessant als Plattform. Ja,
ich genau. Ich brauche keinen Account. Ja.
Also du kannst einen Account dir einrichten, aber das ist wirklich nur, schreib deinen Namen hin und deine E-Mail-Adresse, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da hinschreiben musste. Aber du kannst auch ohne
Account. Du kannst keine Sachen liken dann zum Beispiel.
Ah, genau, ja, gut. Aber also auch mega interessant, dass du die Plattform nutzen kannst, ohne einen Account zu haben. Das macht es natürlich sehr einfach, zum Beispiel, dass ich dir einfach ein Video schicken kann und du kannst es gucken. Das macht so eine Plattform natürlich total attraktiv, weil du hast nicht dieses Jahr, musst du dich erst einloggen und hier dein Geburtsdatum, 2-Faktor-Authentifizierung bitte und bestätige noch den Link in der E-Mail und so, also ne, das dieses einfache und simple miteinander interagieren. Ein weiterer wichtiger
ultra-minimalistisch, das ist der Hammer.
Ja, ein weiterer wichtiger Faktor, der diese Plattform aus meinen Augen so erfolgreich macht, die Videobearbeitungsmöglichkeiten, die du dann hast, wenn du Snapchat, TikTok benutzt, sind wirklich, wirklich gut. Also du hast halt eine Masse an Effekten, die du draufpacken kannst, an Übergängen. Also mit dieser App kreativ zu werden, ist unglaublich einfach. Und ja, hat auch da wieder etwas, du kannst mit sehr wenigen Mitteln sehr schnell coole Inhalte verbreiten. Und das ist, glaube ich, für Teenager natürlich total geil, wenn du eine Idee hast und kannst die schnell umsetzen. Und es ist schon Wahnsinn, was Teenager da für einen Aufwand manchmal betreiben, um so ein Video zu machen. Aber man sieht dann halt auch, es ist super interessant, manche werden halt, also diese Für-Dich-Seite ist halt so, also das ist so ein bisschen die magische Soße und manche sind dann halt auch so, ja, wenn ihr das hier auf der Für-Dich-Seite seht, folgt mir auf jeden Fall und drückt Like, weil sonst seht ihr mich hier nie wieder. Oder es gibt so ein paar Themen, die sich so durchziehen. Ein großes Thema ist zum Beispiel, Teenager fragen ihre Eltern um irgendwas. Also das gibt's halt, ne, Papa, darf ich den Maserati nutzen? Bis hin zu, ich will eine neue PlayStation. Und fragen dann ihre Eltern, wie viele Likes brauche ich, damit ich das bekomme? So, und dann ist halt so, ja, Leute, feuert mich bitte hoch, helft mir, diese PlayStation zu kriegen. Und das erzeugt natürlich...
Oder diesen Maserati.
Und das, ne, da likest du dann natürlich einfach schnell. Ist doch, also weißt du, das Like kostet dich nicht, irgendwie ist lustig. Ja. Und selbst wenn da, und das ist, glaube ich, auch, viele nutzen das natürlich, um Fame zu generieren. Und da steckt dann Bullshit dahinter. Das ist 100% so. Aber es ist eine sehr positive Kultur. Ich finde, es ist mehr Nischeninhalte. nicht so poliert wie bisher. Also Instagram, ne, ist ja so hoch poliert. Also wenn du da nicht deinen Fotografen dabei hast, dann wirst du da keinen Erfolg haben. Es fühlt sich noch sehr roh an, ebenso wie Vine war. Ne, auch die Größen von Vine sind natürlich da. Zach King auf jeden Fall da am Start, wer den noch kennt. Es hat viel so eben diese Meme-Kultur, die man von Reddit kennt, dass man sehr einfache Inhalte hat, die aber kulturell oder also vor allem für kleinere Kulturkreise enorm interessant und lustig sind. Ja, und eine tolle Videobearbeitungssoftware. Werbemäßig, man muss sich erstmal registrieren, um Werbepartner von TikTok werden zu können. Wenn man die App öffnet, kommt eben Werbung. Aktuell sehe ich gerade immer Werbung für McDonald's relativ viel. Genau, Influencer-Kampagnen sind dort mit Sicherheit auf jeden Fall auch einfach umsetzbar und möglich.
Hat das eine kannst du das zurückfolgen, warum du Werbung für McDonald's siehst? Oder kommt ist das random? Hältst also du das muss, in McDonald's auf oder gibt es McDonald's bei dir in der Nähe?
Also es gibt McDonald's hier bei mir in der Nähe. Ich halte mich nie bei McDonald's auf. Also wirklich 0,0. Und ich glaube, das ist halt, die testen die Plattform und schießen einfach auf alle deutschen Nutzer.
Gibt es also übermäßig viele McDonald's bei jetzt im Sinne auf die durchschnittliche Konzentration in Deutschland irgendwie bei dir in der Region? Wäre das möglich, dass das geografische Ursachen hat?
Chris, das ist so eine Datenfrage. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kannst du das beantworten für deine Region, ob es da proportional zur Gesellschaft, zur Bevölkerungsdichte übermäßig viele McDonald's
gibt? McDonald's jetzt nicht unbedingt, nee, aber es gibt ja schon so, also es gibt ja so Eigenheiten von bestimmten Regionen. Hätte jetzt sein können, dass McDonald's irgendwie gerade mega, ich weiß, in meiner Heimatstadt hatten wir sehr, sehr lange nur einen McDonald's, da gab es keinen Burger King. Das heißt, also Burger King-Werbung wäre da zum Beispiel komplett fehl am Platz gewesen. Könnte ja jetzt sein, dass sowas ähnliches, ja, dass McDonald's die Vorherrschaft bei euch da in der Region hat und deswegen zum Beispiel die Affinität für Werbung für McDonald's besonders stark ist. Mich würde nur interessieren, die werden ja nicht einfach random irgendwo Werbung rausballern, da steht ja sicherlich irgendein System dahinter. Aber vielleicht
glaube ich nicht. Habt also ihr ehrlich schon gesagt, genau, also ehrlich gesagt, was die Werbeschaltung bisher angeht, gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten. Also du kannst eine Sponsored Challenge machen, dann gibt es halt so einen Hashtag, unter dem deine Inhalte laufen. Dann hast du so einen Mini-Feed im Entdeckenbereich, da kannst du eine Werbung reinpacken oder eben wenn die App startet. Das sind so der aktuelle Stand, was Werbeschaltung angeht. Preise variieren da extrem stark und eben, weil man sich auch registrieren muss als Werbepartner, also man muss, also das dauert auch, also unser Antrag läuft aktuell auch noch, wir sind noch kein offizieller Partner. Und die Preise, also was man jetzt so in Foren von anderen Marketern liest und von anderen auch hört, sind halt so 10.000 Euro pro Woche und aufwärts. Also darunter kriegst du gar keine Platzierung. Also es ist noch sehr, sehr, sehr ausgewählt und ja, dazu kann ich aktuell noch nicht so viel sagen zum Thema Werbeschaltung. Wir werden es auch bei dem Kunden, mit dem wir es testen, über organischen Inhalt probieren und schauen, was da möglich ist, bevor irgendwelche großen Werbegelder reinfließen. Grundsätzlich, weil wir das auch als generell besseren Ansatz halten, dort eben auch die Community zu pushen. Aber was McDonald's jetzt macht, ist eben, hey, wir haben jetzt, ne, die Weihnachtszeit kommt und pushen da irgendwie, ich lese das gar nicht, drück das direkt weg. Ja. Pushen da irgend so ein Weihnachtsangebot. Für mich fühlt es sich eher an wie deutschlandweit TikTok, Frontpage, bam.
Crazy.
Ja.
Wenn du es vergleichen würdest zu Instagram TV, wie verhält sich das in der Relation?
Instagram TV, wie der Name schon sagt, ist TV. Was halt natürlich oft viel längere Inhalte, ist auch ein bisschen umständlich, da manchmal hinzukommen. TikTok ist wirklich, ich stehe an der Bushaltestelle und will schnell konsumieren. Und dann gehe ich da hin und ziehe mir halt schnell 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Videos rein und dann gehe ich weiter. Instagram TV sind oft längere Inhalte. Ich glaube, das ist schon formatmäßig ein Unterschied. Und durch die Kürze bei TikTok hast du halt auch sehr viel, eben wie bei Vine damals mit 5 Sekunden. Ja. Schnelle Witze, die viel in dieser Meme-Kultur funktionieren. Inhalte, die länger sind, also wo man wirklich auch so eine Minute geht, merkt man auch selber, wenn das nicht sofort knallt oder super interessant erzählt ist, dann bleibt man da nicht unbedingt hängen. Ich finde Instagram, wenn ich wirklich dann zu Instagram TV gehe, dann sind's oft, um halt was Längeres zu konsumieren. Also das ist dann auch schon in meinem Bewusstsein so drin. Wie ist es bei dir mit Instagram TV?
Ja, du hast recht. Das mit den längeren Videos ist sicherlich ein Akt. Also es ist jetzt zum Beispiel nichts, was ich aufmache, wenn ich an der Bushaltestelle stehe oder so. Ne, wie du meintest, das ist nichts unbedingt zum Schnellkonsumieren. Ich gucke halt viele so Videos, die wo Künstler halt was zeichnen. Ne? Und das fängt normalerweise eben bei so einer rohen Bleistiftskizze an und geht dann eben über die Outlines und dann wird es ausgemalt, dann wird es schattiert, bla bla bla. Das dauert also dann locker mal irgendwie 15 Minuten. Und deswegen, da nehme ich mir dann in der Regel einfach auch Zeit für den Inhalt. Jetzt von meiner sehr kurzen TikTok-Interaktion jetzt eben gerade, muss ich sagen, es ist schon ein anderes, es ist schon sehr schnell und sehr direkt. Und du hast vorhin gesagt, roh. Das ist ein Wort, was gerade mein Gefühl auch ganz gut beschreibt. Es kommt einem irgendwie ungefiltert, roh und so direkt vor. Finde ich ganz interessant. Ich weiß noch nicht, also ich werde das jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mir anschauen. Werbung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Da mal ein bisschen Blick drauf haben. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Werbung sich da entsprechend eben integriert, dass man sie wahrscheinlich gar nicht so wahrnimmt. Mich würde mega interessieren, wie das mit den Interaktionsraten aussieht. Also Reichweite ist natürlich das eine. Ich habe jetzt gerade eben auch, weil du meintest, eine Agentur hätte da Milliardenreichweite gesucht. Ich habe einen Blogpost gerade gefunden bei OMR. 2,3 Milliarden Views hat wohl Pulse Advertising für Mac
Pulse
generiert. Und das ist, also ich meine, Views ist natürlich das eine. Mich würde die Interaktionsrate halt interessieren, wie Sau. Weil jetzt gerade denke ich mir, du bist, glaube ich, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, du hast ja da schon ein paar Stunden drin verbracht in der App. Du bist halt sehr schnell in so einem Fluss drinne, wo du nur noch, ohne drüber nachzudenken, einfach Content konsumierst. Und wenn du es feierst, klickst du vielleicht halt auf das Herz-Icon. Aber ansonsten ist das Gehirn aus.
Also das ist für uns jetzt auch spannend, in dem Testcase zu sehen, eben nicht durch Werbeschaltung, weil Werbeschaltung ist ja im Prinzip auch, ich habe dich erreicht, fertig, zu schauen, was passiert denn einfach, wenn wir mit der Marke dort sind, wie interagieren die Leute, was für Inhalte interessieren die Leute, finden die das lächerlich, wenn die Marke dort irgendwas macht, was in die Meme-Kultur mit reinzählt, oder feiern das die Leute, oder ist es so dazwischen? Was ich halt merke, ist, auf diese For You-Page zu kommen oder für dich Seite zu kommen, hat einen enorm hohen Wert. Ich bin echt gespannt, weil ich den Leuten, denen ich wirklich folge, da schaue ich halt ein von fünf Mal rein auf diese Folge-Ich-Seite, weil das eben dieser schnelle Konsum ist. Das heißt, das Ziel neben einfach Werbung platzieren, was absolut seine Berechtigung hat und das sein nötiges Ziel auch erreichen wird, das Ziel für uns ist eher zu schauen, wie können wir Viralität erzeugen. Das Viralität, wie der Name schon sagt, kann man nicht beeinflussen, aber ich denke, man kann halt so einen gewissen, man kann halt, wenn man bei bestimmten Themen mitmischt, auf eine intelligente Art, kann man da sicherlich ein bisschen was von der Viralität mitnehmen. Mhm. Grundsätzlich, genau, also welche Altersklassen sind da? Gerade für den deutschen Markt ist extrem interessant, finde ich, die Zielgruppe. Ja, da sind 13-Jährige, aber ich glaube, es ist in Deutschland doch auch interessant für 18 bis 30 und tatsächlich auch Ältere. Also, was ich ganz spannend finde, es gibt so, also, was viel gemacht wird, ist deutsche Comedians. Du kannst dann so einen Soundbite davon nehmen oder auch deutsche Reality-Shows. Gibt's dann so Soundbites, die irgendwer hochgeladen hat? Und kannst dann die nutzen und viele synchronisieren dann das, was da gesagt wird. Und wiederholen den Witz und packen meistens in ihrem Video irgendeine lustige Note drauf. Und das sind die meisten, die bei mir auftauchen, sind halt tatsächlich auch manchmal ältere. Und das Ganze, also älter im Sinne von eben nicht 13 bis 18, wie die App bisher beschrieben wird, sondern schon eher Richtung 30. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass TikTok da so ein bisschen in diesem Zeitgeist mit drinsteckt, der doch auch nicht nur für Teenager interessant ist, sondern darüber hinaus auch langsam Aufmerksamkeit erzeugt.
Mhm. Ja, abgefahren. Also,
spannende App, kann man sich mal angucken. Wer abends mal statt Reality-Sendung das aufmacht, wird auch, glaube ich, nicht enttäuscht werden. Aber es ist, ist eine spannende App, ist auch, die auch spannend gemacht ist, wo man schnell konsumieren kann. Und ich denke, für, also wer eine Marke hat oder ein Unternehmen hat, die 12- bis 18-Jährige erreichen wollen, dort präsent zu sein. Und wenn es auch nur ist, dass man interagiert und den Leuten folgt und die Sachen liked, es gibt da auch noch, da kann man da noch mal in die Tiefe eintauchen, so eine ganze Kultur darum, dass Leute einem folgen, weil erst ab 1000 Followern kann man live gehen bei TikTok. Und also es gibt da so ein paar dieser Errungenschaften, die man noch erzielen kann durch viele Follower und so weiter. Da werden noch mal ein paar Sachen freigeschalten. Kann man auch noch mal tiefer eintauchen. Aber ich glaube, für Unternehmen, die einfach mal, wie auch jetzt unser Kunde, sagen wollen, jetzt sind noch nicht zu viele Augen drauf, es ist eine neue Plattform, wir wollen einfach mal ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen testen, macht sicherlich Sinn, dort aktiv zu sein im nächsten Jahr und einfach mal zu probieren noch.
Bevor, ja, krass. Dann,
bevor die App groß wird und alle Marken drauf aufspringen.
Hast du zufällig im Kopf, wie groß die App jetzt momentan ist oder das Netzwerk? So Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen, ich glaube 230 Millionen Nutzer außerhalb von China.
Mhm, krass. Und du betonst das.
Also ich glaube,
so
ähnlich zu guck mal hier, 4,1 Millionen deutsche TikTok-Nutzer 2018.
4,1, das ist ja schon ein bisschen.
Genau, und weltweit sind es 2,7 Milliarden, glaube ich.
Krass. Warte mal, und davon nur 41 Millionen außerhalb von außerhalb von China? 230 außerhalb von China und insgesamt 2 Milliarden.
Warte mal, lass mal gucken hier, was der Artikel dazu sagt, den ich jetzt hier gerade aufgemacht habe. Naja, weil China ja schon fast 1 Milliarde Nutzer hat. okay. Q1 Apps Worldwide Downloads. Also Q1 2019 waren es über 30 Millionen Downloads. Also die Zahl, ich glaube, sollte man nochmal recherchieren, dass man da nochmal, kann ich dir aktuell nicht so genau sagen.
Klingt auf jeden Fall jetzt schon mal irgendwie nach crazy Dimensionen.
Also die App ist auf jeden Fall riesig, vor allem im amerikanischen Markt, natürlich als chinesische App, weil die Marktstruktur da auch ein bisschen anders ist. Ist die in China auch enorm groß. Mal gucken, ob hier ganz gut Nutzerzahlen. Okay, also hier 2018 ist aber eben nicht so repräsentativ, weil die 2019 so richtig abgegangen ist. Okay, aber also 2018 150 Millionen aktive Nutzer und im Juni und 500 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Häufigste heruntergeladene iPhone-App im Q1 2018 mit 45 Millionen Downloads. Beliebteste App in China. 14%, ja, also 2018, ja, da war noch dieser Teenager-Touch da drin. 4,1 Millionen Nutzer in 2018. Das würde ich aber jetzt, bin ich mir sicher, dass das jetzt anders ist. Also genau, für alle, die zugehört haben, TikTok spannend finden, kann man das ja mal eingeben online und sich da mal befassen.
Kann man sich mal runterladen, man braucht ja offensichtlich keinen Account, um die, um mal einen Eindruck von dem ganzen Ding zu kriegen und dann mal überlegen, ob das spannend wäre. Und zur Erfassung des ganzen Netzwerkes, beziehungsweise zur Frage, ob das relevant ist für das einzelne Unternehmen, hatten wir, glaube ich, schon mal eine Folge, wie man denn sowas entscheidet. Ich sehe auf jeden Fall so ein paar spannende Fälle, bin gespannt auf eure Ergebnisse und was ihr da für Beobachtungen macht. Wäre ja schön, wenn das ein ehrwürdiger Weinnachfolger werde, der sich vielleicht auch für Marketer lohnt.
Ja, und TikTok hat im deutschen Markt, also wenn man mal bei TikTok in den Newsroom schaut, die machen auch sehr spannende Projekte zum Schutz von Jugendlichen. Ne? Die mussten in China, in den USA, glaube ich, warte, hier steht sogar 5,7 Millionen US-Dollar Strafe zahlen, weil sie die Jugend nicht ausreichend vor unzulässigen Inhalten schützen. Weil sie eben so viele junge Leute ansprechen. Und in Deutschland versuchen die sich da, glaube ich, TikTok ganz gut und ganz clever aufzustellen. Also kann man mal vorbeischauen in den TikTok Newsroom, newsroom.tiktok.com. Die großen Marken, wie man sie alle kennt, BMW und so weiter, sind da natürlich schon alle unterwegs. Also, TikTok, spannende Plattform. Am besten einfach ausprobieren und im Newsroom mal vorbeischauen bei denen, was da so abgeht. Verstehen Jugendkultur und die Themen enorm gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und zum Thema WhatsApp Business und Facebook Libre sprechen wir dann in the show after the show, die am Montag ausgestrahlt wird. Wir freuen uns, wieder am Start zu sein und wieder neue Inhalte für euch zu produzieren. Ja, viel Spaß bei der Sendung, oder ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Sendung und wir hören uns am Montag. Und bis dahin, keep talking about social.